RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 28. Mai 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderes Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien und die Philippinen führen gemeinsame Seepatrouille durch. Botschafter Oblek, Indonesien und die USA treten in die Ära der digitalen Wirtschaft ein. Die Dörfer sollten die katastrophensichere Infrastruktur bauen. Indonesien und Frankreich werden internationales Tourismus- und Umweltforum veranstalten. Yogyakarta, Solo und Semarang brauchen eine gute Verkehrsanbindung. Neuseeländische Firmen werden in Indonesien investieren. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die Indonesian Seestreitkräfte TNI AL und die philippinische Marine führen vom 25. Mai bis 1. Juni 2016 eine gemeinsame Seepatrouille durch. Der Dienstleiter des Maritimen Flottekommandos, Seeoberleutnant Maman Sulaiman, erklärte am Freitag vor der Presse, dass der Befehlshaber der Maritimen Flotte, Konteradmiral Darwanto, gemeinsam mit dem Leiter der philippinischen Delegation, Leutnant General Guerrero AFP, am 26. Mai in Surabaya Osiava die koordinierte Patrouille eröffnet habe. Konteradmiral Darwanto sagte, dass die koordinierte Patrouille auf der Sulawesi See in zwei Stufen durchgeführt werde. Die erste Stufe sei die Vorbereitungsstufe vom 25. bis 28. Mai, die in Bitung und Manado stattfinde. Die zweite Stufe sei die Ausführungsphase, die vom 28. bis 1. Juni 2016 stattfinden werde. Die Kriegsschiffe beider Länder, wie das indonesische Kriegsschiff KRI Surah 102, werden in die zweite Stufe sich verwickeln. Darwanto betonte, dass die gemeinsame Patrouille dazu diene, die Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen der Marinesoldaten beider Länder zu steigern. Die koordinierte Patrouille sei auch eine der Bemühungen, um die kleinen Inseln Indonesiens, die Sernah an die Philippinengrenzen, zu sichern. Der amerikanische Botschafter in Indonesien, Robert O'Blake, brachte am Freitagsabend in Surabaya Osiava vor der Presse zum Ausdruck, dass die Zusammenarbeit zwischen den USA und Indonesien zurzeit in die neue Ära und zwar in die Ära der Zusammenarbeit im digitalen Wirtschaftsbereich eintrete. Bei der Feier des 240. amerikanischen Unabhängigkeitstages und des 150. Jahrestages des Amerikanischen Generalkonsulats in Surabaya, sagte Botschafter O'Brien auch, dass die spezielle Beziehung zwischen Indonesien und den USA in Surabaya auch da sei. Der Gouverneur von Ossiava, Soekarwo, und die Persönlichkeiten Ossiavas wohnten auch der Feier bei. Die amerikanische Generalkonsulin in Surabaya, Heather Variava, erklärte auch, dass Amerikas Entscheidung vor 150 Jahren zur Errichtung eines Generalkonsulats in Surabaya zeige, wie wichtig Surabaya und die ostindonesischen Regionen seien. Generalkonsulin Heather Variava versprach, dass sie darum weiter sich bemühen werde, die Beziehungen zwischen den USA und der Provinz Ossiava sowie mit den ostindonesischen Regionen im Wirtschaft, Ausbildungs- und maritimen Bereich zu steigern. Botschafter Oblik zufolge sei die Entwicklung der digitalen Wirtschaft Indonesiens noch 1%. Die digitale Wirtschaft in Indonesien entwickle sich aber sehr rasch und könne bis 5% steigen, sagte Oblik weiter. Der indonesische Minister für Dorf, die abgelegenen Gebiete und die Übersiedlung, Marwan Ja'far, rief die Dorfleiter in ganz Indonesien auf, mit dem Dorffonds die katastrophensichere Infrastruktur wie Straßen, Wasserdurchlässe und die Wasserversorgungsanlage zu bauen. In seiner schriftlichen Erklärung, die die indonesische Nachrichtenagentur Antara am Freitag in Jakarta empfing, erinnerte Minister Marwan die Dorfleiter daran, auf die Katastrophen wie Überschwemmung, Erdrutsch, Trockenheit und Waldbrände vorbereitet zu sein. Minister Marwan rief die Dorfleiter auch auf, die Entwicklungsplanungen zu machen, damit die Benutzung des Dorffonds dem Bedarf der Dorfeinwohner entsprechen und den Nutzen für die Dorfeinwohner bringen kann. Die französische Botschaft in Indonesien und das indonesische Tourismusministerium arbeiten zusammen im Rahmen des Weltumwelttages am 2. und 3. Juni 2016 in Nusa Dua auf Bali ein internationales Tourismus- und Umweltforum zu veranstalten. Die französische Forscherin, die südostasiatischen Regionen studiert, Christine Cabasset, erklärte in Jakarta, dass die Hauptherausforderungen Indonesiens zum Bau des Tourismussektors die Aufrechterhaltung des Rechts in jedem Verwaltungslevel, die Sicherheitsgarantie, die Versorgung der menschenwürdigen Wohnung und die Versorgung der Grundbedingungen wie Ausbildung, Gesundheit und Transport seien. Die Entwicklung im Tourismusbereich spielt eine wichtige Rolle, um durch den Idee, Meinung und Erfahrungsaustausch mit anderen Ländern das Bewusstsein der Gemeinschaft über den Klimawandel zu erwecken, sagte Christine weiter. Indonesien und Frankreich haben unterschiedlichen Kultur, Geografie und Politik-Hintergrund. Man könne damit nicht alle in Frankreich angewandten Methoden in Indonesien einfach anwenden. Indonesien könne aber etwas Wertes von französischen Erfahrungen wie Wassermanagement, Energiesparen und die Abwasserbehandlung lernen, fügte Christine Cabasset hinzu. Die Verbindung des Zugangs zu den Touristengebieten in Yogyakarta, Solo und Semarang soll weiterentwickelt werden. Die soll dazu dienen, es den Touristen zu erleichtern, ihre verschiedenen Ziele zu erreichen. Das sagte der indonesische Fremdenverkehrsminister Arief Yahya in Jakarta. Ihm zufolge sei der wichtigste Faktor in diesen drei Regionen die Existenz des Flughafens mit langer und breiter Landebahn sowie mit vielen Terminals. Der Festlandzugang und die gebührpflichtigen Autobahn, die die Regionen Yogyakarta, Solo und Semarang verbinden, sollen einen guten und ungestörten Reiseerlauf gewährleisten. Die Touristen können in Zukunft in einem Reisepaket mit guter Verkehrsanbindung über diese drei Regionen fahren, erklärte Minister Arief Yahya weiter. Der Minister fuhr fort, die Regierung setzt sich zum Ziel, Die besucher Anzahl von 2 Millionen ausländischer Touristen bis 2019 von 2 zu erreichen. Die Koordinationsbehörde für Investitionen BKPM hat bekannt gegeben, dass sich neuseeländische Investoren für drei Hauptsektoren interessieren. Es handelt sich dabei um die Gesundheitsdienstleistung, die Infrastruktur, der Trinkwassergewinnung mit erneuerbaren Energien und den Landwirtschaftsbereich in der Rinderzucht. Der BKPM-Leiter Franky Sibarani sagte in Jakarta, dass es um drei Unternehmen gehe. Auch die Milchindustrie von Neuseeland habe vor, in Indonesien zu investieren. Dieses Interesse wurde kürzlich von neuseeländischen Investoren beim zweitägigen Besuch Frank Sibaranis in diesem Land geäußert. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit dem Leitartikel von der Zeitung Kompas. Kompas schrieb in ihrem Leitartikel am Freitag, den 27. Mai 2016, die Kontroverse der Regulierung über die Entmannung. Als Reaktion auf die häufiger sich ereignenden sexuellen Gewalttaten gab Präsident Joko Widodo eine staatliche Regulierung, die ein Gesetz anstellt, oder gekürzt Perpu Nummer 1 von 2016. Der Inhalt dieser Regulierung ruft aber das Für und Wider in der Gesellschaft hervor. Präsident Joko Widodo hat am 25. Mai 2016 diese Regulierung unterzeichnet. Seitdem wird diese Regulierung in Kraft gesetzt. Diese Regulierung verabschiedet die Todesstrafe und die Entmannung sowie die Montage eines Chips. Inzwischen ist die Indonesische Menschenrechtskommission Komnas HAM der Meinung, die Entmannung verletzt die Menschenrechte. Die Entmannung ist keine Lösung für die häufiger sich ereignenden Vergewaltigung. Obwohl die Strafe die abschreckende Wirkung bringen muss, darf die Strafe aber die menschlichen Prinzipien nicht verletzen. Die andere Gruppe, die die Festigkeit des Präsidenten schätzt, ist der Meinung, dass die sexuellen Gewalttaten gegen Kinder eine Kriminalität ist, die die Zukunft des indonesischen Volkes bedroht. Die Zeitung Kompas versteht aber, dass man noch einen langen Prozess braucht, um den Tätern, die die Kriminalität gegen Kinder begehen, den abschreckenden Effekt zu geben. Die Regierung muss dem indonesischen Parlament DPR diese Regulierung erst vorschlagen. Die Abgeordneten werden dann diese Regulierung erörtern und als ein Gesetz ratifizieren. Der Vorsitzende des indonesischen Parlaments zeigt bis jetzt die Unterstützung für die Einstellung der Regierung. Die Fraktionen im Parlament müssen aber diese Regulierung zustimmen, damit die Abgeordneten sie als ein Gesetz ratifizieren können. Der nächste ist der Leitartikel von der Zeitung Tempo. Tempo schrieb in ihrem Leitartikel am Freitag, 27. Mai, die Anlagebonität Indonesiens. Die Ratingagentur Fitch Rating gab den indonesischen Schuldscheinen die Anlagebonität. Wir sollten dies respektieren. Die indonesische Regierung sollte aber nicht auf die Ankunft der ausländischen Investoren in Indonesien warten. Die Regierung hat viele Hausaufgaben, die sie erledigen muss, um die ausländischen Investoren anzulocken. Fitch Rating setzt im Mai 2016 Indonesiens Rang in dem Anlagebonität-Level. Fitch bewertet, Indonesien ist ein investitionssicheres Land, da die Regierung Schulden niedrig sind. Die indonesische Regierungsschulden betragen nur 26,8% von dem Bruttoinlandsprodukt. Man vermutet, die Aussicht des indonesischen Wirtschaftswachstums wird 5,1% erreichen. Tempo zufolge ist die Verbesserung des Rangs der Geschäftsleichtigkeit Indonesiens eine der Hausaufgaben der indonesischen Regierung. Indonesien liegt noch in dem 109. Rang in der Liste der Geschäftsleichtigkeit. Die indonesische Regierung hat seit letztem Jahr 12 Wirtschaftspakete stufenweise herausgegeben, um die Erteilung der Geschäftslizenz zu vereinfachen. Es ist schade, dass der Grunderwerb noch ein Problem für die Investoren ist. Der Grunderwerb ist die Befugnis von der Stadt- und Bezirksregierung. Tempo ist der Meinung, die indonesische Regierung muss die Verbesserungen in allen Sektoren erst durchführen, sonst es nicht sich lohnt, wenn man die Anlagebonität maximalerweise nicht verwenden kann. Soweit Presseschau.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Am 28. Mai 2000 Maraden Bangabean im Alter von 78 Jahren an Schlaganfall im Krankenhaus Cipto Mangunkusumo in Jakarta. Er wurde im militärischen Friedhof Kalibata begraben. Er hatte eine Ehefrau und 4 Kinder. Er war von 1983 bis 1993 als Leiter des Obersten Verwaltungsrates tätig. Er ist Bataker und wurde am 29. Juni 1922 in Tarutung, Nord-Sumatra geboren. Anfangs war er als Lehrer tätig, bevor er sich mit seiner militärischen Karriere beschäftigte. Maraden Bangabean begann seine militärische Karriere als Japan in Indonesien ankam. Vorher war er als Lehrer tätig. Er war als Leiter der Sakal School in Tarutung tätig. Von 1978 bis 1983 war er als Indonesischer Minister für Politik und Sicherheit tätig. Er war auch in der Neuen Ordnung in Partai Golkar aktiv. In dieser Partei war er als Berater tätig. Am 28. Mai 1964 wurde die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO auf Initiative des damaligen ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser in Jerusalem gegründet. Sie ist eine Dachorganisation verschiedener nationalistischer Fraktionen der Palästinenser. Die weitaus stärkste Fraktion ist die säkulare Fatah. Weitere Mitglieder sind die Demokratische Volksfront zur Befreiung Palästinas, die Palästinensische Befreiungsfront, die Arabische Befreiungsfront, die Populare Strugglefront sowie eine Reihe kleinerer Gruppen. Ab 1969 bis zu seinem Tod am 11. November 2004 war Yasser Arafat PLO-Vorsitzender. Arafat trug maßgeblich zur Herausbildung eines palästinensischen Nationalbewusstseins und des Wunsches nach einem unabhängigen Staat Palästina bei. Unter Arafats Führung radikalisierte sich die PLO und war jahrzehntelang in Bürgerkriege arabischer Staaten verstrickt sowie für zahlreiche Terroranschläge auf israelische, jordanische und libanesische Ziele verantwortlich. Neuer Vorsitzender ist Yasser Arafat, tot der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas. Am 28. Mai 1940 kapitulierte Belgien im Zweiten Weltkrieg Deutschland. Hierzweite Weltkrieg ist globale kriegerische Auseinandersetzung, die ein Schlüsselereignis in der Geschichte des 20. Jahrhunderts darstellt. Er begann am 1. September 1939. Verursacher war das nationalsozialistische Deutschland. Am Ende des Krieges stand die Teilung des deutschen Staates und eine neue politische und wirtschaftliche Weltordnung mit zwei Supermächten. Der größte Land-, Luft- und Seekrieg der Geschichte hatte katastrophale Folgen. Etwa 60 Millionen Menschen starben weltweit, davon mindestens 20 bis 30 Millionen Zivilisten, die durch Luftangriffe, Deportation, Massenvernichtungslager und Übergriffe der Streitkräfte umkamen. Etwa 6 Millionen Juden wurden Opfer des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges. Der Zweite Weltkrieg beendete, als Japan die USA kapitulierte. Offiziell wurde der Zweite Weltkrieg beendet, als Japan am 2. September 1945 auf dem Schiff USS Missouri das Dokument Japanische Instrument of Surrender unterzeichnete. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Im Blickpunkt mit dem Thema Regierung erlässt Gesetzgebung zum Kinderschutz. Um die Anzahl der Gewalttaten gegen die Kinder in der Heimat unterzeichnete der indonesische Präsident Joko Widodo vorgestern offiziell die Gesetzgebung Nummer 1 von 2016 über die zweite Änderung des Gesetzes Nummer 23 von 2002 über Kinderschutz. Durch diese Gesetzgebung gibt es die Verstärkung der Strafe gegen die Täter der sexuellen Kriminalität gegen die Kinder. Präsident Joko Widodo sagte vorgestern im Merdeka Palace in Jakarta bei der Veröffentlichung dieser Gesetzgebung. Diese Gesetzgebung soll dazu beitragen, die Bedrohungen durch die angestiegenen sexuellen Gewalttaten gegen die Kinder zu bekämpfen. Der Präsident erklärte weiter, dass die sexuelle Misshandlung gegen die Kinder, die außergewöhnliche Kriminalität und den Geist der Kinder bedrohe. Die sexuelle Kriminalität habe das Leben und die Entwicklung der Kinder zerstört und die Sicherheit der Bevölkerung gestört. Präsident Joko Widodo zufolge solle diese sexuelle Misshandlung gegen die Kinder mit besonderer Weise bekämpft werden, die sie zur außergewöhnlichen Kriminalität gehöre. Präsident Joko Widodo gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass diese Gesetzgebung den eingeschüchterten Effekt gegen die Täter der sexuellen Misshandlung gegen die Kinder bringen könnte. Inzwischen sagte der indonesische Minister für Recht und Menschenrechte, Yasona Lauli, obwohl diese Gesetzgebung erst vorgestern von Präsident Joko Widodo unterzeichnet worden sei, trete die Kastrationsstrafe automatisch in Kraft. Die Regierung werde aber dem Parlament diese Gesetzgebung weiter vermitteln, um ratifiziert zu werden. Yasona Lauli hofft, dass die Fraktionen im Parlament mit Präsident vereinbaren könnten, damit diese Gesetzgebung als Gesetz ratifiziert werden könnte. Der Minister befestigt, dass diese Gesetzgebung für die Täter des Sexuellen. Der Minister befestigt, dass diese Gesetzgebung für die Täter der sexuellen Misshandlung gegen die Kinder gelte, di ihre Aktionen sei der Geltung dieser Gesetzgebung durchführen. Andererseits sagte der Vizeleiter der Kommission für Abdul Malik Haramin, die sich mit der Religion und Sozialangelegenheiten sowie mit der Forderung der Frauen beschäftigt, er respektiere die Veröffentlichung dieser Gesetzgebung. Er bewertet, die Verstärkung der Strafe werde einen eingeschüchterten Effekt hervorrufen. Diese Strafe ist maximal die Todesstrafe, Kastrationsstrafe und das Bußgeld bis 2 Milliarden Rupiah oder 153.000 US-Dollar. Laut Abdul Malik übertrete die Kastrationsstrafe die Menschenrechte nicht, da diese Strafe durch den Rechtsprozess im Gericht verurteilt werde. Nicht alle Täter würden diese Kastrationsstrafe bekommen. Diese Strafe gelte für die Täter, die sexuelle Gewalttaten gegen die Kinder mehrmals getan hätten und den Tod der Kinder verursachen. Diese Kastrationsstrafe sollte ebenso dazu dienen, die wiederholten Gewalttaten gegen die Kinder zu bekämpfen. Andererseits sagte die Kommissionärin der Kommission für den indonesischen Kinderschutz, Erlinda, dass sie die Veröffentlichung dieser Gesetzgebung respektiere. Durch die Unterzeichnung dieser Gesetzgebung zum Kinderschutz habe Präsident Joko Widodo die Verpflichtung, die Kinder zu schützen, vor allem die sexuelle Misshandlung gegen die Kinder zu bekämpfen. Erlinda zufolge hofft die Bevölkerung auf den konkreten Schritt von der Geltung dieser Gesetzgebung. Sie meint, dass die sexuelle Misshandlung gegen die Kinder die außergewöhnliche Kriminalität ist. Dafür braucht man eine besondere Maßnahme dagegen. Das war unser Programm im Blickpunkt.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens. Heute laden wir Sie ein, an den Strand Santeninsel in Banyuwangi zu reisen. Deshalb bleiben Sie noch bei uns in der Stream Indonesiens. Außer über die Kurzwelle können Sie auch unsere Sendung durch Website www.voe.co.id hören. Liebe Zuhörer, außer den Spezialitäten und einzigartigen Kulturen hat Banyuwangi auch einige Strände im Osten entlang. Eines dieser Strände ist der Strand Santeninsel. Der Strand Santen liegt auf dem Land Karangharjo, südlich vom alten Bahnhof Banyuwangi. Dieser Strand liegt im Bezirk der Meerenge Bali. Es gibt viele Santenbäume auf dieser Insel, deswegen wird diese Insel als Santen genannt. Auf Santeninsel gibt es einen Fluss, der über 2 Kilometer entlang still fließt. un tren Banyuwangi mitiser kleinen Insel mit vielen Mangroven. In der Mitte der Mündung gibt es ein Delta, das kleine Mangroveninsel baut. Von der Brücke sieht es exotisch aus, weil das Delta diesen Fluss zu zwei Teilen schneidet. Normalerweise suchen einige Leute Kitching oder eine Art von der Musselruhn um das Delta. Hier ist er geeignet für kleine Schiffe dank des stillen Gewässers. Hier können die Touristen kleine Fische im reinweißen Wasser, Seetiere und Vögel, die auf dem Zweig der Mangroven bleiben, zuschauen. Dieser Strand bietet auch schöne Landschaften an. Am Morgen können die Touristen den warmen Sonnenaufgang genießen. Am Nachmittag sehen sie Fischer mit ihren Ergebnissen. Außerdem fahren die Besucher erstmal an der Mündung mit schöner Mangrove an den Strand vorbei. Dieser Strand hat dunkelschwarzen Sand. Trotzdem gibt es im Osten eine grüne Wiese und westlich von der Wiese gibt es einige Zuchtteiche mit der Landschaft von den Bergen Meranti und Merapi. Es ist für die Besucher sehr einfach, diese kleine Insel zu erreichen dank der besseren Infrastrukturen. Autos, Motorräder und Busse, sogar die lokalen Fahrzeuge wie Ojek und Beca sind bereit, den Touristen zum Reiseziel, das Distanz 3 Kilometer von Banyuwangi hat, zu bringen. Während der Reise zur Insel genießen die Besucher die Landschaft vom alten geschichtlichen Gebäude des Bahnhofs Banyuwangi, der im Jahr 1985 gebaut wurde und heutzutage wird als die rationelle Mark, nämlich Pujasera, genannt. 500 Meter nach dem Mark Pujasera gibt es den Tempel Ho Tong Biu Banyuwangi, wo die chinesischen Leute beten. Der schöne Strand und die stille Wälder sind bereit, sie zu begrüßen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesiens für heute. Wenn Sie gerade in Ostjava bleiben, besuchen Sie mal diesen Strand. Später treffen wir uns dann mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über die Bedeutung des rationellen balinesischen Tanzes Geca. Der Beitrag wird von Sri Unun Ubershet und Handarum vorgelesen. Sie können unsere Sendung auf der Guswelle 9525 kHz oder auf Audiostream www.voi.co.id sowie bei Android über RRI World Service hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörer und Hörerinnen, die Bali-Insel ist sehr reich an Kunst und Kultur, was ein Anziehungspunkt für viele lokale und ausländische Touristen ist. Wenn die Touristen die Bali-Insel besuchen, sind sie daran interessiert, den traditionellen Tanz Gecak zu sehen. Er ist ein wunderschöner Tanz. Dutzende von Männern tanzen den Tanz. Sie sitzen kreisförmig in Reihen untansen in Begleitung im bestimmten Rhythmus. Sie rufen Jack auf, während sie ihre Arme heben. Dieser Tanz hat eine eigene Bedeutung. Im Allgemeinen stellt der Gejak-Tanz eine Erzählung vom Epos Ramayana dar, als eine Menge Affen unter der Leitung des weißen Affen Hanuman dem Ritter Rama im Kampf gegen den Riesen Ravana half. Liebe Hörer und Hörerinnen, die Tänzer heben die Arme und dies symbolisiert eine Flamme. Diese Flamme diente in der Erzählung dazu, die Frau von Rama, Sinta, vor dem Angriff Ravanas zu schützen. Rama benutzte die Flamme, da der böse Riese Ravana Angst vor Feuer hatte. Beim Gejak-Tanz gibt es außerdem moralische Lehren, die gezeigt werden, wie die Treue der Frau Sinta gegenüber ihrem Mann Rama. Oder die Treue des Adlers, der Sinta vor dem Angriff des Rieses Ravana helfen mochte und dabei seine Flügel opfert. Die Treue wird auch von einem Bruder Ravanas namens Kumbhakarna gezeigt, obwohl er das Verhalten seines Bruders nicht mag. Hilft er weiterhin im Königreich, um einen Krieg gegen die Truppen von Rama zu führen. Dies ist ein Beweis seiner Treue für seinen Staat. Im Ramayana-Epos wird Ravana als der böse, gierige und gefräßige Mann mit schlechtem Verhalten dargestellt. Er nimmt sogar sehr gern die Waren anderer Leute unter Zwang weg. Liebe Hörer und Hörerinnen, nach der Historie stammt der Gejak-Tanz vom Sahyang-Tanz ab. Normalerweise fungiert dieser Tanz als Mittel zur Krankheitsbeseitigung und zum Schutz der Balinesischen Gesellschaft gegen die verdorbenen Kräfte. Der Tanz enthält viele philosophische und kulturelle Lehren. In religiöser Hinsicht glaubt die Balinesische Gesellschaft, dass der Tanz als einer der rituellen Tänze zum Aufruf der Göttin Dewi Suprabha oder Tilota ist, um Krankheiten zu beseitigen. Die weiß-schwarze Philosophie im Ramayana-Epos macht die im Gejak-Tanz enthaltenen Lehren klarer. Das liegt daran, dass im Ramayana-Epos deutlich die guten und schlechten Sachen zu erkennen sind. Die Bewegung und der Klang im Gejak-Tanz sind einfacher und werden gleichzeitig und einheitlich durchgeführt, sodass dies eine wichtige Philosophie für die universelle Bruderschaft sein kann. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war dies und das auf Wiederhören. Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung über Kurzwelle auf der Frequenz 9525 kHz durch Audio-Streaming in www.voi.cu.id oder RRI Play in Ihrem Smartphone hören. Wir treffen uns wieder bei unserem Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen eine indonesische Sängerin namens Rini Wulandari. Rini ist am 28. April 1990 in Medan geboren. Im 2007 gewann sie einen Singen-Wettbewerb, nämlich Indonesian Idol Season 4. In gleichem Jahr veröffentlichte sie das erste Album dem Titel Aku Tetap Milikmu oder Du Bist Noch Mein. Liebe Zuhörer, hören Sie mal das Lied mit dem Titel Independent Girl, gesungen von Rini. Viel Spaß beim Zuhören.
Jangan kasih muka, jangan kasih muka, jangan kasih muka.
Liebe Zuhörer, für Rini ist Musik der Teil ihres Lebens. Sie kann das Gefühl ausdrücken, wie glücklich oder traurig. Nach ihrer Meinung, die Leute können durch Musik vereinigen. Aber als sie studierte, war sie inaktiv in der indonesischen Musikindustrie. Nach der Übereinstimmung konnte sie ein Lied während des Studiums veröffentlichen. Deswegen konnte sie ein Album publizieren. Im Laufe der Zeit ist ihre Karriere gesunken, weil sie nicht produktiv ist, Werke für indonesische Musikliebhaber zu herstellen. Im 2014, nach dem Studium, veröffentlichte sie ein Lied mit dem Titel Oh Baby am 20. Mai. In kurzer Zeit danach interessierte der Musikproduzent GP Record dafür, das zweite Album für sie zu veröffentlichen. Liebe Zuhörer, genießen Sie mal das Lied mit dem Titel All of My Heart von Rini. Viel Spaß!
If it ain't good enough, then maybe it ain't good enough for love. 'Cause I can only love you with all my soul. If it's just a waste it all away, because love is just a game you play. So go ahead and make up your mind if you wanna come and stay, or else just go and pick up your things and leave it here, just let me be. So go ahead and make up your mind if you wanna come and stay, or else just go and pick up your things and leave it here, just let me be. To bring the past, thought you wanna let it go.
Please let me go.
I know that we made mistakes along the way, but you have never felt that you have grown. How could you have left me here alone? If you wanna come and stay,
das Lied All of My Heart ist das fünfte Lied von Rini, das zum zweiten Album dem Titel Independent Girl gehört. Dieses englische Lied wurde am 7. März 2015 veröffentlicht. Dieses Lied erzählt über eine Frau, die ihr Liebespaar sehr liebt. Obwohl diese Frau ihre ganze Liebe gibt, ist ihre Beziehung noch beendet. Dieses Lied ist ein Lieblingslied von Rini. Bevor sie sich dafür entscheidet, dieses Lied zu veröffentlichen, führten sie und ihr Team eine Forschung im sozialen Medium durch. Von dieser Forschung viele ihrer Fans wollten, dass dieses von Nutya Surya Gemilang produzierte Lied veröffentlicht wurde. Liebe Zuhörer, bevor wir diesen Programm beendet, spielen wir Ihnen zwei Lieder mit dem Titel Oh Baby und Independent Girl von Rini Wulandari. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung und auf Wiederhören. RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Kita kita memikirkan semua. Memangnya dia siapa? Kenapa harus kita yang susah? Kenapa harus kita gelisah? Harusnya kita tetap semangat. Harusnya kita tetap bahagia. Hidup-hidup kita tak perlu terpaksa. Bila kau tak suka, ku tetap bahagia. Dalam suka duka, setiap masalah, hadapilah semua, ku tetap bahagia. Ku tetap semangat. Ku tetap bahagia. Ku tetap semangat. Ku tetap bahagia.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.